Phoenix-Runde.
Schönen guten Abend, ganz herzlich willkommen aus Berlin. Ich darf Ihnen meine Gäste vorstellen. Erwin Rüttel ist bei uns von der CDU und ist der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses des Bundestages. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Ich begrüße Professor Dr. André Ullmann von der FDP, im Bundestag auch und Mitglied des Gesundheitsausschusses. Selbst ist er Facharzt für Innere Medizin und Infektiologe.
Guten Abend.
Zugeschaltet ist uns Professor Alena Büchs, die Vorsitzende des Ethikrates. Und ich begrüße Michael Bröker, er ist Chefredakteur des Medienunternehmens The Pioneer. Herr Rüttel, jetzt heute das Infektionsschutzgesetz. Die Zahlen steigen ja extrem, die Intensivmediziner warnen, die sagen, eigentlich ist es alles viel zu spät. Was wird denn jetzt besser mit diesem neuen Gesetz?
Also ich denke, es ist notwendig, jetzt einheitlich Regeln. Drücken, kann auf der anderen Seite die Impfkampagne entsprechend stark wirken, sodass ich die Hoffnung habe, dass wir in der zweiten Hälfte Mai schon über weitere Öffnungen reden können. Aber wir müssen jetzt halt konsequent sein.
Aber wir hätten eigentlich schon vor 3 Wochen konsequenter sein müssen. Kommt es zu spät, das Gesetz?
Also mir wäre es lieber gewesen, wir hätten das also vor 2 Wochen beschlossen. Mir wäre es noch lieber gewesen, wir hätten das vor 2 oder 3 Monaten beschlossen. Deshalb wird es Zeit und wir müssen sehen, dass nicht länger debattiert wird über das Gesetz. Es ist ja Gott sei Dank heute beschlossen worden, als eigentlich der Lockdown oder der einheitliche Lockdown dann wirken soll. Also wir brauchen jetzt schnell die Umsetzung und ab Samstag können die Länder das ja dann auch machen.
Dann regeln, wenn eine gewisse Situation existiert, müssen wir Maßnahmen auch ergreifen. Und dazu gehört, die Situation auf den Intensivstationen aussieht. Das ist etwas Ernstzunehmendes. Aber nicht jede Region, die eine Inzidenzzahl von etwa 200 hat, hat eine Situation auf den Intensivstationen, die bedrohlich ist. Das ist vielleicht hier in Berlin so, aber in anderen Regionen ist es nicht unbedingt
aber
so.
Aber hat man denn noch genug Zeit für diese kleinteiligen Regelungen? Also wenn Sie jetzt sagen, Sie stimmen dem nicht zu, Sie wollen auch vor das Verfassungsgericht, dann verhindern Sie doch, dass dieses Gesetz in Kraft tritt? Oder die Möglichkeit gäbe es dann?
Noch einmal, ist wichtig, dass wir auch mal mit evidenzbasierter Politik auch einmal diskutieren. Und die Datenlage ist da leider nicht eindeutig, dass diese Maßnahmen etwas bringen. Viel wichtiger wäre es, die Präventionsmaßnahmen nach vorne zu bringen, Hygieneregeln einzuhalten. Die Maskenanwendung in Innenräumen ist etwas ganz Wichtiges. Aber eine Sache wird immer wieder vergessen. Die Bevölkerung muss mitgenommen werden. Und da hat sich jetzt ein Fatigue, eine Müdigkeit eingestellt bei den Menschen hier in Deutschland. Und das müssen wir natürlich auch irgendwie auch wahrnehmen. Und da müssen natürlich Maßnahmen auch ergriffen werden. Und die Kommunikationsstrategie auf nicht nur in deutscher Sprache, sondern in anderen Sprachen ist unzureichend, meiner Meinung nach.
Okay, Frau Frau Professor Büchs, wenn man sagt, man muss die Menschen mitnehmen, hilft dieses Gesetz, weil es jetzt endlich einheitliche Regelungen gibt? Weil das war ja gerade ein Problem, dass viele Leute sagen, ich weiß gar nicht mehr, was jetzt gilt. Ich muss da jedes Mal nachschauen. Wenn ich von, was weiß ich, Berlin nach Brandenburg fahre, dann gibt es wieder was anderes. Ist das etwas, wo Sie sagen, das ist ein gutes Zeichen, um die Gesellschaft mitzunehmen in diesem Kampf gegen die Pandemie?
Also es ist jedenfalls so, dass es ganz gute Befragungsstudien gibt, die gezeigt haben, und zwar über Monate, dass dieses Ausfransen nach den Ministerpräsidentenkonferenzen, also das eine wurde beschlossen und dann klackerte das so in unterschiedliche Richtungen, dass das von sehr vielen Menschen als sehr frustrierend empfunden wurde, sodass ich davon ausgehe, dass einheitliche Regeln, die dann einfach überall gelten, aber eben je nach Situation angewendet werden, dass die aber nachvollziehbar sind, dass die auch verbindlich gelten, dass das schon etwas ist, was viele Bürgerinnen und Bürger irgendwie logischer finden, als diese doch sehr unterschiedlichen, zum Teil dann auch widersprüchlich angewandten Regeln, die wir in den letzten Monaten hatten. Ich glaube einfach, für viele kommt das jetzt auch zu spät. Wenn man sich da die Befragungen anschaut, ist das doch sehr erstaunlich, wie hoch die Zahl derer inzwischen ist, über 40%, die sagen, es muss stärkere Maßnahmen geben. Das hatten wir so eigentlich nur in diesen letzten mehreren Wochen, dass es tatsächlich so ein klares Bedürfnis gab. Und vielleicht wird das dann zumindest einigen in der Hinsicht entgegenkommen, dass das als konsequenter wahrgenommen wird.
Es kommt spät, Michael Bröker, es kommt später, als die Kanzlerin gewollt hätte, die ja schon im Oktober gesagt hat, wir müssen einen viel schärferen Lockdown haben. Dann gab es jetzt wirklich diesen Tiefpunkt mit der Osterruhe, wo sie sich dann danach entschuldigt hat, nach dieser Ministerpräsidentenkonferenz. Haben Sie den Eindruck, dass jetzt Angela Merkel mit diesem Gesetz wieder das Heft des Handelns in der Hand hat?
Ja, einerseits hat sie das natürlich, aber es kommt tatsächlich zu spät. Wir reden ja über Anfang März, als die Ministerpräsidentenrunde eigentlich die Maßnahmen, die jetzt in Gesetzesform gegossen worden sind, beschlossen hat, sich nur nicht daran gehalten hat oder kein einheitliches Bild abgegeben hat. Nehmen wir mal an, wir hätten die damals sehr schnell, strikt 4 Wochen und dann vielleicht aber auch verhältnismäßig klar einheitlich umgesetzt, dann würden wir heute Mitte April ganz woanders sein und vielleicht sogar in der Außengastronomie sitzen. Jedenfalls kommt es zu spät, aber das ist gar nicht mal der Hauptpunkt. Der Hauptpunkt ist, dass es nicht verhältnismäßig ist, dass es nicht transparent und nicht nachvollziehbar ist. Das ist doch das große Problem. Eine Ausgangssperre oder eine Ausgangsbeschränkung, wie es dann verniedlichend bezeichnet werden soll, die hilft natürlich nicht wirklich, wenn doch gerade draußen das Infektionsrisiko so niedrig ist, wie nun die Forscher aus anderen wissenschaftlichen Gebieten jenseits der Virologie sagen. Insofern hat man sich aus meiner Sicht auf die falschen Felder konzentriert. Während ich morgens im vollbesetzten Bus oder in der Bahn fahre, darf ich abends nicht mit meinem besten Freund oder mit meiner Ehefrau einen Spaziergang machen. Da sind aus meiner Sicht die Willkürlichkeiten, auch die Widersprüche passiert. Und das ist das, was das Vertrauen kostet. Und jetzt kommt es sehr spät, vielleicht sogar zu spät. Und es ist immer noch nicht nachvollziehbar. Insofern ist es keine Sternstunde der deutschen Pandemiepolitik, die wir da heute erleben.
Aber es gibt eine Einheitlichkeit. Aber eben bleiben wir mal bei der Ausgangssperre. Die ist ja tatsächlich sehr umstritten. Herr Rüdel, warum halten Sie die denn für sinnvoll? Warum haben Sie dem denn zugestimmt? Weil es ist ja tatsächlich so, dass draußen weniger Infektion ist. Jetzt wird das Wetter besser. Jetzt könnte man doch auch abends länger draußen sein. Was ist da das Problem?
Also ich denke, es gibt viele Möglichkeiten, dass also ob im Einzelhandel, im Sport individuelle Lösungen gefunden werden über Testen und Abstandsregeln, damit dass man solche Dinge öffnen könnte. Aber insgesamt haben wir das Problem, dass wir zu viele Kontakte untereinander haben. Das fängt in der Schule an und geht über letztendlich bis hin zur Familie und in anderen Alltagssituationen. Das heißt, wir müssen in eine Situation kommen, dass wir Kontakte insgesamt reduzieren, damit das Virus nicht mehr diese Möglichkeiten hat, sich auszubreiten. Und deshalb haben wir jetzt diese Ausgangssperre von 22 Uhr bis 5 Uhr morgens.
Wo die meisten Leute wahrscheinlich zu Hause sind.
Und schlafen. Ja, Aber es gibt Erfahrungswerte aus anderen Ländern, die also sagen, dass man etwa ein Drittel der Kontakte reduzieren kann. Also ich komme aus Rheinland-Pfalz und lebe in einem Landkreis, der also mindestens schon seit 4 Wochen Ausgangssperre hat, ab abends 21 Uhr. Und wir haben auch eine Landesregierung, in der die FDP vertreten ist. Und ich wüsste nicht, dass der stellvertretende Ministerpräsident, der auch Generalsekretär der FDP hier in Berlin ist, da Verfassungsklage eingereicht hätte.
Aber Sie kriegen auch die Zahlen nicht runter in Ihrem Landkreis, trotz Ausgangssperre.
Wir haben sie leicht runterbekommen, aber ich denke, also zumindest sind sie in einer Zeit, wo in anderen Bereichen die Zahlen gestiegen sind, bei uns nicht in dieser Dynamik gestiegen.
Trotzdem ist ja die Frage der Verhältnismäßigkeit. Mhm. Das ist ja das, was die FDP heute kritisiert und was die AfD auch ganz klar kritisiert. Herr Ullmann, warum ist das nicht verhältnismäßig Ihrer Meinung nach?
Wir haben jetzt, wenn wir gerade von Beispielen sprechen, aus meiner Heimatstadt Würzburg, habe ich heute die Zahlen erfahren. Da haben wir im Augenblick keine Ausgangssperre. Und wir hatten vor einigen Tagen noch eine Zahl von 190. Jetzt sind wir bei knapp 150. Also auch, es geht auch ohne Ausgangssperren. Und man muss auch die Verhältnismäßigkeit sehen. Nach 22 Uhr bis 5 Uhr morgens passieren kaum Infektionsübertragungen. Diese Wahrheit muss man auch ins Auge schauen. Und das ist eine Tatsache. Die andere Frage ist tatsächlich, ob diese Grenze 100 Infizierte pro 100.000 pro Woche auch eine richtige Zahl ist, wenn man nicht einen dynamischen Faktor mit einbaut in diese Zahl hinein, um zu sehen, wie ist eigentlich diese Dynamik der Pandemie vor Ort. Und hinzu kommt jetzt auch, dass wir mehr und mehr Menschen haben, die eine vollständige Impfung haben. Ist es noch verhältnismäßig, dass diese Menschen, die wahrscheinlich nach Robert-Koch-Institut von Professor Wieler ja auch schriftlich so fixiert, wahrscheinlich kaum noch ein Risiko darstellen, andere Leute anzustecken? Ist es noch verhältnismäßig, diese Menschen den Grundrechten vorzuenthalten, dass sie draußen spazieren gehen können? Das sind unsere Kritiken, die wir ausgelöst haben. Und noch einmal die Kritik an die FDP nach Rheinland-Pfalz. Das ist jetzt ziemlich unfair. Das Gesetz ist heute erst verabschiedet worden im Bundestag, Herr Rüttel. Und wir haben jetzt erstmal als Bundestagsfraktion einzeln da unsere Anträge auch gestellt, dass wir jetzt Verfassungsklage einreichen wollen. Und ich wäre nicht überrascht, wenn Herr Wissing sich dazu gesellen würde.
Mhm. Trotzdem ist ja noch mal die Frage, es ist ja ein sehr starker Grundrechts, sehr starke Einschränkung. Frau Büchs, kann man das verantworten oder ist es tatsächlich einfach ein zu großer Eingriff in die individuelle Freiheit, wenn mir die Regierung sagt, dass ich um 22 Uhr zu Hause sein muss?
Also das gehört, weiß ich von meinen verfassungsrechtlichen Kollegen, dass sie das schon als eine sehr starke Beschränkung der individuellen Freiheitsrechte einschätzen. Ich glaube, da ist ja noch nachgebessert worden. Also da sind eben das Joggen und das Spazierengehen rausgenommen worden bis Mitternacht. Also gerade die Dinge, bei denen man wirklich weiß, dass da keine Ansteckungen stattfinden, bleiben weiter möglich. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist Sinn und Zweck der Übung ja auch nicht, die Kontakte draußen zu reduzieren, sondern dafür zu sorgen, dass nicht nächtlich Kontakte drinnen stattfinden, also dass keine Treffen stattfinden. Denn da gibt es Hinweise, dass das im Moment tatsächlich passiert und dass sozusagen dann ganz unkontrolliert in Innenräumen Zusammenkünfte passieren. Und das hat man in anderen Ländern jedenfalls teilweise, da gibt es unterschiedliche Erfahrungen, schon mit solchen Ausgangsbeschränkungen reduzieren können. Aber ich muss Ihnen sagen, das ist ganz zu Recht auch eine umstrittene Maßnahme. Ich glaube, was wichtig ist zu unterstreichen, ist, dass das Ganze ja auf Zeit ist. Das ist ganz erheblich, wenn man so etwas diskutiert und wenn so etwas dann auch eingeführt würde, dass das eben eine begrenzte zeitliche Dauer hat, bis Ende Juni absolut maximal und natürlich auch nur, wenn eben bestimmte Inzidenzen erreicht sind für eine bestimmte Zeit.
Ja, wobei das ist immer so eine Sache. Wir hätten letztes Jahr auch nicht gedacht, dass wir so lange mit der Pandemie zugange sind. Wenn man sagt, auf Zeit, das ist immer schwer zu glauben. Allerdings ist es tatsächlich so, dass natürlich in unseren Nachbarländern, in Frankreich, in Spanien, auch in den Niederlanden gilt seit Januar zum Beispiel in den Niederlanden Ausgangssperre ab 21 Uhr, jetzt 22 Uhr. Da wird das alles so gemacht, Herr Brücker. Sind wir dazu, ist da etwas, wo man sagt, das mögen wir in Deutschland einfach gar nicht, dass uns das jemand sagt? Sind wir da anders als unsere Nachbarn?
Nein, glaube ich gar nicht. Ich finde, wir müssen genau reinschauen in die Daten und in die Zahlen und das differenziert betrachten. Es ist Teil eines Maßnahmenmixes in den anderen europäischen Ländern, aber es gibt eben die Kausalität eigentlich nicht. Die wissenschaftliche Studie muss man mir zeigen, wo eindeutig klargestellt wird, dass dieser massive Eingriff in die Grundrechte gerechtfertigt ist. Und wenn ich Frau Professor Brücks gerade zuhöre, ein Hoffnungswert, weil eventuell private Partys, die übrigens auch so jetzt passieren könnten, wenn sich Studenten dann jetzt in der Wohnung treffen und dann halt eben dort eine Nachtsparty machen und um 5 Uhr erst wieder rausgehen, dann habe ich natürlich die privaten Treffen auch nicht wirklich untersagt. Also ich bin mir gar nicht so sicher, ob es funktioniert. Und die Kausalität gibt es nicht. Keine wissenschaftliche Studie belegt das wirklich. Es ist immer Teil eines Pandemiebekämpfungsmixes. Und dafür ist mir dieser Grundrechtseingriff einfach zu scharf. Und sonst würden auch nicht Heerscharen von Verfassungsrechtlern dieses Urteil fällen. Das ist ja nicht nur die FDP, sondern da gibt es eben doch Juristen, die das so sehen. Insofern glaube ich, andere Maßnahmen, schnellere, härtere, wären wirksamer als diese, auf die sich natürlich zu Recht jetzt auch der Frust und die Kritik dann eingeschossen hat. Also ich glaube, uns fehlt die klare wissenschaftliche Basis für diese Maßnahmen und deswegen ist sie aus meiner Sicht nicht gerechtfertigt.
Und Frau Büchs, Sie haben ja vorhin gesagt, dass am Anfang war das jetzt etwas weniger oder dass ein Teil der Menschen, also 40% sogar sagen, wir müssten das eigentlich alles härter machen und noch schärfere Maßnahmen haben. Haben Sie das Gefühl, dass die Ministerpräsidenten, die Bundesregierung noch ein gutes Gespür haben für die Bürgerinnen und Bürger, wie Sie im Moment das empfinden, die Pandemiepolitik?
Also ich muss erst noch mal einmal meinem Vorredner einfach recht geben. Härtere und effektivere Maßnahmen wären dem vorzuziehen. Also das möchte ich auch noch mal einmal unterstreichen. Ich hatte nur mich konkret auf die Frage nach der Ausgangssperre bezogen, wie die sozusagen einzuordnen ist. Und dieses eine Element hat mir noch gefehlt. Aber da bin ich wirklich ganz dabei. Ich glaube auch, dass das tatsächlich was ist, was relativ viele Bürger wollen würden. Man sieht in ganz vielen Befragungsstudien, dass die Akzeptanz der Maßnahmen abnimmt, dass das Vertrauen in die Corona-Politik abnimmt. Da ist so seit dem Winter ist da richtig was gekippt. Und wir sehen auch, dass diese solidarische Motivation, die wir im ersten Lockdown gesehen haben, dass die sehr, sehr gelitten hat. Das ist etwas, was wir vom Ethikrat tatsächlich ganz früh schon mal gesagt haben. Dieses Potenzial, sich solche Dinge anzutun, um es mal so zu formulieren, damit muss man sehr behutsam umgehen. Und da ist einfach ganz klar, den Bürgerinnen und Bürgern wurde unglaublich viel zugemutet. Da ist Erschöpfung da, da ist Gereiztheit da und dieses solidarische Potenzial, das ist etwas erschöpft. Das wird sich wieder aufbauen, ich bin da zuversichtlich, aber das muss man dann proaktiv in der Zukunft angehen. Im Moment wollen die Leute einfach, dass das vorbei ist. Und da sind diese Maßnahmen sicherlich kein Lichtblick. Wenn überhaupt, dann ist es die Hoffnung darauf, dass die Impfstrategie jetzt ordentlich Gas gibt und dass es schneller gehen wird. Und dass man dann tatsächlich schnell auch einfach diese Art von Maßnahmen nicht mehr braucht.
Herr Rüttel, was ist Ihr Empfinden, wenn Sie im Wahlkreis auch unterwegs sind? Empfinden Sie das auch so, die Menschen sind erschöpft und worauf setzen Sie? Wenn Sie jetzt nach Hause fahren und sagen, hier, wir haben jetzt hier ein tolles Gesetz beschlossen. Glauben Sie, das ist das, worauf die Menschen warten?
Also die Menschen warten darauf, dass endlich wieder mehr Freiheiten, mehr Normalität kommt. Und akzeptieren nach meiner Wahrnehmung, dass wir jetzt noch mal 2-3 Wochen uns zusammenreißen. Damit
aber woher nehmen Sie denn die Idee oder das Wissen, dass es nur 2-3 Wochen sind?
Also die Erfahrung zeigt zumindest, dass die Chance besteht, wenn wir jetzt konsequent sind, dass das also ein überschaubarer Zeitraum ist.
Herr Rüdel, wir hätten im Oktober konsequent sein müssen.
Wenn ich insgesamt sehe, wie andere Länder, auch die immer als Beispiel genommen werden, die auch beim Impfen etwas schneller gewesen sind bis jetzt als wir, die haben wesentlich härtere Maßnahmen, wesentlich länger gehabt, mit wesentlich weniger Erfolg. Also wir sind relativ gut, also nicht zufriedenstellend. Ich weiß, dass die Menschen genervt sind, die wollen endlich diese Freiheiten. Aber im Verhältnis zu anderen Ländern ist es bei uns insgesamt gut gelaufen, gut gemanagt worden.
Es 80.000 ist, es wird, Tote?
Ich will das nicht beschönigen, aber wenn ich das jetzt betrachte, ich muss ja immer sehen, wie wird das im Moment hier bei uns wahrgenommen oder wie ist das im Vergleich zu dem, was in anderen Ländern ist? Und da, glaube ich, sind wir relativ gut durchgekommen im Verhältnis zu anderen Ländern, müssen jetzt sehen, dass wir was zulegen. Und ich nehme auch Hoffnung daraus. Ich habe eben gesagt, wir haben in 3 Wochen so viele Menschen geimpft wie vorher in 3 Monaten. Das werden wir im Mai noch mal verdoppeln. Das heißt also, in einer Woche, 1,5 Wochen werden wir so viele Menschen impfen wie im ersten Quartal insgesamt. Wir werden am Ende Mai 40% geimpft haben, Ende Juni 60%. Und sind wir nah an der Herdenimmunität. Also man muss ja einfach den Lichtblick sehen durchs Impfen. Das läuft über Ärzte, im Juni über Betriebsärzte. Das heißt, die Menschen kommen relativ schnell jetzt zu ihrem Impfschutz. Und deshalb müssen wir jetzt konsequent sein. Und ich glaube, dass wir mit 2-3 Wochen hinkommen, wenn wir konsequent sind. Und dann können wir auf dieser Basis...
Wobei die Zahlen ja jetzt noch steigen. Und das sieht man ja dann auch erst in 2-3 Wochen auf den Intensivstationen.
Ich bin zuversichtlich in Verbindung mit der Impfstrategie. Da kommen ja 2 Wellen zusammen,
okay, also
dass wir das hinbekommen.
Herr Ullmann, sind Sie ähnlich zuversichtlich?
Dürfte ich Herrn Rüdiger, ja.
Oder Herr Bröker, ja. Sie wollen kurz widersprechen, habe ich den Eindruck.
Ich wollte es auch.
Aber ja, oder dann macht er erst Herr Ullmann. Und erst Herr Ullmann, der war jetzt länger nicht dran, und dann Herr Bröker, bitteschön.
Ja, also ich habe das Gefühl, dass wir hier in einer Dauerwelle letztendlich unterwegs sind. Wir hatten eine Lockdown-Light, einen Wellenbrecher-Lockdown, und dann hatten wir jetzt den Brücken-Lockdown und jetzt die Notbremse. Immer andere Adjektive und immer die Vertröstung, 2, 3, 4 Wochen und dann haben wir es geschafft. Wir reißen uns zusammen zu Weihnachten, reißen wir uns zusammen zu Ostern. Das glauben die Leute nicht mehr, weil die Ergebnisse kommen nicht, die Akzeptanz geht verloren. Da bin ich ganz bei Professor Büchs, dass wir Akzeptanz brauchen. Das heißt, da muss eine echte Perspektive kommen. Die Impfungen sind eine Perspektive, ist keine Frage. Aber die Frustration ist additiv, wenn man sieht, dass andere Länder zum Teil schneller geimpft haben als Deutschland oder als Europa. Oder wir innerhalb
oder
von Europa.
Härteren Lockdown
ja, hatten. Und wir auch innerhalb von Europa auch nicht gerade vorne dabei sind mit den Impfraten. Das muss man auch, das gehört zur Ehrlichkeit genauso dazu. Ich bin optimistisch, dass wir mit der Impfung das hinbekommen. Diese Meinung teile ich absolut. Aber die Frage stellt sich für mich noch einmal ganz explizit, wie können wir die Menschen mitnehmen? Können wir die Menschen mitnehmen, indem wir sagen, wir greifen jetzt noch härter ein und ihr werdet jetzt mit euren Grundrechten weiterhin eingeschränkt? Und auch manchmal auch die fehlende innere Logik bei den Maßnahmen, das haben wir häufig genug erlebt. Das habe ich auch als Kommunalpolitiker häufig genug erlebt, wo die Menschen zu mir gekommen sind. Was macht ihr da in Berlin? Und sagt, das sind wir nicht, das sind die anderen. Aber letztendlich, das ist die Frustration, die sich da breit macht, und wir verlieren es. Es reicht nicht aus, wenn nur eine Mehrheit bereit ist, daran teilzunehmen. Wir müssen alle mitnehmen. Das ist nämlich wichtig. Nur so kann man eine Pandemie auch beseitigen.
Herr Bröker, Sie wollten auch gern widersprechen.
Ich finde, man, bei allem Respekt, lieber Herr Rüdel, man darf natürlich jetzt nicht einem Koalitionspolitiker durchgehen lassen, dass er jetzt die Impfkampagne auch noch zum Erfolg umdefiniert und uns sagt, im Mai, im Juni, da sind wir doch durch und da haben wir es doch geschafft. Wir haben ja jede Woche kostet die Volkswirtschaft 3 bis 5 Milliarden Euro, so den Lockdown, den wir gerade haben, selbst ein Lockdown Light oder nennen Sie ihn, wie Sie wollen. Insofern zählte eben gerade bei der Impfkampagne natürlich jede Woche, jeder Monat, jeder Tag. Insofern, dass wir jetzt im Mai und Juni endlich soweit sind, wunderbar. Aber was die Leute doch stört, und da muss ich Ihnen einfach widersprechen, ist ja nicht, dass die Pandemie noch nicht vollständig bekämpft ist, sondern wie sie bekämpft wurde. Die Willkürlichkeiten, die Widersprüche, dass der gesunde Menschenverstand abends beim Gartenzaun einfach mir keine Argumente mehr liefert für diese Politik. Schauen Sie sich den Inzidenzwert 165 jetzt an. Da wird das arithmetische Mittel genommen eines beliebigen Montags, und da werden die Inzidenzen mal in deutschlandweit sich angeschaut, und dann sagt man, okay, nehmen wir die Mitte für die zentrale Frage, ob Wechselunterricht oder Distanzunterricht. Und diese Begründungspflicht, die Politik eben hat bei so einschränkenden Maßnahmen, das ist doch das Problem, und nicht, dass die Menschen sagen, ja, ich will endlich raus aus der Pandemie. Natürlich, wir wären aber viel ruhiger in diesem Land, viel entspannter, wenn die Pandemiepolitik nachvollziehbar wäre, wenn sie transparent wäre, wenn sie verständlich wäre. Das ist doch das zentrale Problem. Und dass die Impfungen verbaselt wurden, das wissen wir nun alle. Und dass es dann im Juni endlich soweit ist, vielleicht mit der Herdenimpfung oder im Juli, das freut uns alles sehr. Es hat uns nur massiv Leid gekostet und Milliarden.
Ja. Frau Büchs, wie wichtig ist diese Transparenz? Und wenn wir gerade auch auf diese Inzidenzwerte schauen, also 100, wenn es mehr als 100 sind, dann gilt die Ausgangssperre in den Landkreisen. Wobei ja auch nochmal eine Frage ist, wenn die in dem einen Landkreis gilt und in dem anderen nicht, wie macht man das denn, wenn man von einem zum anderen geht? Dann bei 150 darf man, glaube ich, einkaufen mit negativem Test. Bei 165, das gilt dann wieder für die Schulen, müssen die in den Distanzunterricht. Ist das was, was Menschen noch verstehen? Oder müsste es andere Kriterien geben für die Maßnahmen?
Also das sind zwei verschiedene Fragen. Mhm. Ich fange mal mit der ersten an. Ich glaube, man sollte die Leute nicht unterschätzen. Wir sind jetzt seit über einem Jahr in dieser Pandemie zusammen und ich glaube, die Menschen sind schon in der Lage, durchaus auch komplizierte Regeln zu verstehen. Aber ich muss Herrn Brücker wirklich enthusiastisch recht geben mit Blick auf Erklären, auf Nachvollziehbarkeit und auf Transparenz. Es gibt wirklich, wirklich viel sozialwissenschaftliche Forschung inzwischen, die ganz klar zeigt, wenn Menschen verstehen, warum sie etwas machen, wenn man das begreifen kann, warum etwas gemacht wird, weil dieses oder jene Ziel damit angestrebt wird, und wenn man auch fühlt, dass das funktionieren kann, dann wird sich daran auch gehalten. Das ist das Problem bei der Ausgangssperre. Das hatten wir ja eben schon besprochen, weil da versteht man das eben nur so halb. Deswegen ist das tatsächlich ein echtes Problem und eine echte Herausforderung. Also das ist das eine. Und ich glaube, das ist wirklich verpasst worden, dieses immer wieder Erklären, eine gute, klare Kommunikation. Zum Teil gibt es das, jener ist auch regional sehr unterschiedlich, aber zum Teil eben nicht. Und da sind sicherlich einfach Dinge versäumt worden.
Eine kurze Nachfrage noch, Frau Büchs. Wer hat das Ihrer Meinung nach versäumt? Hat es die Bundeskanzlerin versäumt? Haben es die Ministerpräsidenten versäumt? Also vielleicht machen Sie es noch ein bisschen konkreter, wer das eigentlich versäumt hat. Oder hätte man sich so jemanden gewünscht, wo man weiß, der führt mich jetzt hier durch diese Pandemie?
Also ich sage jetzt was Unpopuläres. Ich fand eigentlich, dass die Beschlussvorlagen von den Ministerpräsidentenkonferenzen, da war immer durchaus einiges an Erklärung drin. Aber das liest natürlich kein Mensch. Und was einfach gefehlt hat, ist eine Übersetzung, nicht nur dann in ein, zwei Pressekonferenzen, auch da wurde noch recht viel erklärt und zum Teil fand ich auch verständlich, sondern dass es dann in die Breite geht, dass man eine breite, gut designte sozusagen Public Health Kampagne fährt, die auch auf aktuellster Forschung beruht, die es ja gibt, und einfach gut kommuniziert für unterschiedliche Gruppen in unterschiedlicher Art und Weise, in unterschiedlichen Sprachen, über unterschiedliche Kanäle, unterschiedliche Akteure einbindet. Ich bin weiß Gott keine Kommunikationsspezialistin, aber da weiß ich, dass es da ganz viele sehr gute Konzepte gibt. Es gibt auch einfach Länder, die das anders und besser gemacht haben. Und ich glaube, zu unterschätzen, wie wichtig es ist, transparent und nachvollziehbar diese komplizierten, aber eben auch wichtigen Regeln sozusagen in die Bevölkerung zu bringen, das war wirklich ein wichtiger Fehler.
Okay, wir kommen gleich nochmal zurück auf die Kriterien, aber ich würde ganz gerne nochmal da mit Herrn Rödel nochmal drüber sprechen. Also wie könnte man, wenn man jetzt weiß, das ist nicht so gut gelaufen, die Kommunikation ist nicht gut gelaufen, wie kann man das jetzt noch ändern? Wird sich das jetzt ändern, wenn man sagt, jetzt hat der Bundestag, wo ja auch lange gesagt wurde, der ist zu wenig beteiligt, jetzt ist der dabei. Jetzt können Sie, wenn Sie in Ihren Wahlkreis fahren, können Sie sagen, ich habe dem zugestimmt. Die Bundesregierung ist stärker eingebunden als die Länder. Macht das jetzt Sinn? Ist das einfacher?
Kann man es besser kommunizieren? Ich denke, wir haben das ja gerade gehört, als in der MPK hat man,
Ministerpräsidentenkonferenz.
Hat man in der, durch die Moderation der Kanzlerin ordentliche Beschlüsse gefasst, die auch zu erklären waren. Und am anderen Morgen haben die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten das sehr individuell umgesetzt, bis gar nicht umgesetzt. Also das ist ein Problem. Deshalb haben wir jetzt diese Bundesregelung. Und das ist ja nicht die Maximalregelung, sondern das ist das Mindestmaß. Also auf dieser Ebene.
Die können ja auch strengere Maßnahmen
ergreifen.
Die
Länder sind frei in ihren Entscheidungen. Und wie gesagt, die Ausgangssperre ist bei uns jetzt geregelt 22 Uhr oder 24 Uhr. In Rheinland-Pfalz mit der FDP gilt sie bei 21 Uhr.
Aber das ist doch auch wieder schwierig für die Bürger.
Nein, das wird ja vielleicht jetzt angepasst, aber auch zu der Frage, man muss abwägen den Wert sozusagen von Gesundheit und Leben und den Wert einer vorübergehenden Einschränkung von Freiheiten. Und da denke ich, ist es im Moment das Übergewicht bei Gesundheit und Leben. Und deshalb glaube ich auch, also alle Verfassungsrechtler, die wir befragt haben, die sagen, das ist alles in Ordnung, das ist sozusagen vertretbar. Und gegen die Länderregelungen mit Ausgangssperren hat ja bisher nach meinem Kenntnisstand auch keiner geklagt. Und die Gerichte, die gefragt worden sind, die haben das also bestätigt. Also deshalb
habe ich glaube, in Mannheim wurde geklagt und dem wurde stattgegeben.
Ja. Aber nicht gegen die Länderregelungen, sondern gegen einzelne Regelungen, vielleicht im regionalen Bereich. Aber unabhängig davon, wichtig ist, dass jetzt durch diese Bundesbremse ein Mindeststandard da ist, auf den man aufbauen kann. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass also das ein vorübergehender Eingriff ist. Und grundsätzlich, glaube ich, müssen wir nach der Pandemie diskutieren, auswerten, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. Und
das dauert auch, ja noch ein bisschen.
Ja, aber auch die, ja, aber das kann schneller kommen als.
Ja, aber vielleicht ist es wichtiger, jetzt noch mal zu gucken, wie man es jetzt hinkriegt.
Wichtig ist, glaube ich, zu überprüfen, ob also in Krisenzeiten wie diesen der Föderalismus, so wie er in der Vergangenheit ausgeprägt ist, die richtige Lösung ist. Oder ob wir Regeln brauchen, die sozusagen eine einheitliche Steuerung besser machen.
Weil Sie jetzt den Föderalismus auch nochmal ansprechen, da ist der Punkt, den ja nun so viele betrifft und der so vielen Kummer macht, sind die Schulen und die Frage, wie es den Kindern geht in dieser Pandemie. Da würde ich gerne noch mal drauf kommen, weil das ist doch ein wichtiger Punkt, den man am Anfang wahrscheinlich etwas unterschätzt hat. Herr Ullmann, wo sehen Sie im Moment diejenigen, wo Sie sagen, oder wessen Interessen wurde eigentlich am meisten berücksichtigt in dieser Pandemie und wessen vielleicht am wenigsten?
Ich denke, das kann man jetzt so pauschal eigentlich nicht beantworten, denn die Dynamik dieser Pandemie war ja sehr unterschiedlich ausgeprägt. Gerade am Anfang der Pandemie, eigentlich bis zum Jahreswechsel, waren ja vor allem vulnerablen Gruppen besonders schwer betroffen. Das war die ältere Generation in Pflege- und Altenheimen. Das war eigentlich ziemlich desolat. Die Menschen waren sehr einsam, waren eingesperrt oder gar schwer krank auf der Intensivstation, sind auch verstorben. Dann kam die Phase, wo jetzt mittlere Alter betroffen war mit Infektionen. Und jetzt erkennen wir auch, dass auch Kinder mehr und mehr betroffen sind. Das macht die ganze Situation sicherlich nicht einfacher. Aber umso wichtiger ist, auch das ist versäumt worden. Neben der Kommunikationsstrategie ist auch versäumt worden, wie wir die Schulen widerstandsfähiger machen für diese Pandemie. Wie können wir Wechselunterricht gewährleisten, dass auch pädagogisch wertvoller Unterricht auch stattfindet? Wie können wir dafür Sorge tragen, dass die Eltern nicht in Überforderungssituationen kommen durch Homeschooling inklusive mit Homeoffice zusammen? All diese Probleme sind ja meines Erachtens unzureichend adressiert worden.
Aber werden die jetzt besser durch dieses neue Gesetz?
Ich glaube nicht, dass sie viel besser werden. Wir haben ja die Situation des Wechselunterrichts und Distanzunterrichts mit meinen Augen nach wie vor willkürlich gewählten Zahlen. Und hinzu kommt noch, dass über die Digitalisierung in den Schulen brauchen wir erst gar nicht zu sprechen, wie unzureichend das ist.
Also
aber die Teststrategien, Hygienestrategien, all das gehört ja dazu.
Aber das finden Sie positiv, die Teststrategien?
Zur Teststrategie alleine reicht nicht aus. Zur Teststrategie gehört auch die Hygiene. Hygieneregeln, die müssen auch natürlich auch durchgeführt werden.
Herr Bröker, Sie haben auch Kinder.
Und genau, ich würde dir gerne mal einen Praxisbericht beisteuern. Ja. Tochter ist 5, Sohn ist 7. Und die Wahrheit ist natürlich, es gibt engagierte Lehrer, es gibt engagierte Schulen, will ich alles nicht in Abrede stellen. Aber am Ende bleibt das Fazit, das ist ein verlorenes Jahr für eine ganze Generation. Und das liegt natürlich daran, dass wir damals im Sommer die völlig nachvollziehbaren Entscheidungen, meinetwegen auch eines kompletten Lockdowns in den Schulen in der ersten Pandemie, wo wir noch sehr wenig wussten, wie man sich verhalten soll, das haben wir alles akzeptiert, die Eltern genau wie die Lehrer. Aber dann irgendwann musste doch klar sein, dass wir monatelang jetzt Zeit haben über den Sommer, um dann aber auch einen Plan zu entwickeln, sollte es eine zweite oder dritte Welle geben. Und jetzt sind wir ein Jahr danach und die Schulen wissen doch in Wahrheit immer noch nicht wirklich, wie geht diese Teststrategie. Mein Sohn soll sich zu Hause testen lassen mit einem Test, den wir bekommen haben. Wird gar nicht nachgehalten. Den kann ich auch hinschicken zur Schule und sagen, ja, der ist negativ. Das wird alles noch. Keiner wusste am Tag danach, wie diese Beschlüsse umzusetzen sind. Der Digitalunterricht, der Distanzunterricht funktioniert ja eben nicht flächendeckend in diesem Land für alle Klassen. Es funktioniert ja einfach nicht. Hätte man das alles vorbereitet, würden wir Eltern, wir würden uns doch gar nicht aufregen über meinetwegen den schnellen, harten Lockdown. Wenn die Perspektive danach ein flächendeckender, digitaler, geplanter Unterricht ist, Wechselunterricht in den Klassen, wenn die Infrastruktur und der Wille da wäre, das den Eltern zu organisieren, das danach, dann würde man natürlich auch den Lockdown viel, viel positiver auch mitnehmen und kommentieren. Und all das ist nicht passiert. Und deswegen ist der Frust natürlich am größten bei den Eltern. Für die Schulkinder ist es ein Drama, was seit einem Jahr passiert. Da haben ganz viele, und natürlich auch der Föderalismus, trägt da seine Schuld. Insofern, das ist eigentlich das größte Versäumnis neben dem Impfen.
Und das wird sich jetzt durch diese Bundesnotbremse auch nicht ändern.
Eigentlich schon, weil vorher waren die Länder individuell zuständig und haben dann, wenn das so stimmt und ich kann das nachvollziehen, haben die Länder das, was sie an Möglichkeiten haben, nicht genutzt, weil für Bildung sind die Länder zuständig, da ist der Bund nicht zuständig und jetzt in den Bundes-Lockdown-Regelungen haben wir jetzt Mindeststandards gesetzt, ob die richtig sind.
Aber es heißt, die Kinder gehen in Präsenzunterricht oder in Distanzunterricht. Deshalb ist die Schule ja noch nicht digitalisiert.
Haben die Länder überhaupt keine einheitliche Regelung gefunden. Jetzt haben wir wenigstens mal eine Orientierung gegeben.
Frau Büchs, wenn Sie
auf... Das muss ja auch umgesetzt werden können.
Inhalten gefüllt werden.
Frau Büchs, hilft ja nichts, dass die Regelung jetzt da ist, wenn sie nicht umgesetzt wird.
Ja, schauen wir nochmal. Ich würde gerne nochmal einen Moment bleiben bei den Kindern und bei den Jugendlichen. Ist das eine Gruppe, die wir einfach zu lange aus dem Blick genommen haben oder nicht im Blick gehabt haben? Und was würden Sie denen jetzt sagen, wie schafft man das, dass die jetzt noch mitkommen? Weil die werden ja auch ganz spät geimpft und die Kinder erstmal gar nicht.
Also das ist wirklich jetzt gerade auch mit Blick auf die nächste Zeit unglaublich wichtig. Das sind nicht nur die Schulkinder, das sind einfach auch die älteren Jugendlichen und vor allem auch die Berufsanfänger, Studierende, diejenigen, die einen Job angefangen haben. Also das ist, die haben alle so viel verloren. Und es ist tatsächlich so, dass wir, als es einfach darum ging, die ganz vulnerablen Gruppen zu schützen und als die Todeszahlen einfach so sehr hoch waren, da war eben besonders diese sehr alte Generation Menschen in Pflegeheimen betroffen. Aber es zeigt sich einfach immer mehr, je länger das dauert, desto schwieriger wird das für Kinder, Jugendliche und die junge Generation. Und deswegen ist es wirklich zentral wichtig, erstens, dass so schnell wie möglich die Impfungen auch für die Kinder und Jugendlichen kommen können. Die Zahlen aus den ersten Studien sind ja sehr ermutigend, aber ich glaube, da sollte man wirklich Gas geben, was die Zulassungen anbelangt, damit man da auch den Kindern und Jugendlichen Schutz anbieten kann. Die Pandemie ist nicht vorbei, wenn nicht auch Kinder und Jugendliche geschützt werden können. Das ist das eine. Und das andere mit Blick auf das, was jetzt versäumt wurde im Bildungsbereich, das steht wirklich ganz oben auf der To-Do-Liste aus meiner Sicht für die Politik. Nachzuarbeiten, da braucht es Unterstützungsprogramme, da wird es Förderprogramme geben, da muss man einfach sozusagen in diesem Heilungsprozess, der möglichst bald anfangen sollte, diesem gesamtgesellschaftlichen, gerade für diese Gruppe wirklich ganz, ganz viel anbieten, weil die jetzt einfach sehr, sehr lange gelitten haben und noch eine ganze Weile leiden werden, bis eben dann die Impfungen da sind.
Und weil man ja auch eine Solidarität braucht in der Gesellschaft. Am Anfang gab es die ja stark, auch mit den vulnerablen Gruppen. Und jetzt ist die Frage, wie man die behält.
Das höre ich ganz viel. Also man hört das wirklich auch sozusagen anekdotisch im eigenen Umfeld. Aber auch da gibt es natürlich Befragungsstudien, dass die Jüngeren sich wirklich sehr, sehr solidarisch verhalten haben. Und das sind ja die mit den meisten Kontakten, die sich aber trotzdem gerade deswegen besonders stark in ihren Kontakten auch beschränkt haben. Und da hört man einfach ganz nachvollziehbarerweise, pff, und jetzt müssen wir auch noch so lange auf die Impfung warten. Alle sind vor uns dran. Wann kommen denn endlich die Kinder und Jugendlichen? Das ist eine völlig nachvollziehbare Frage. Ja. Und ich glaube, da sollten wir als Gesellschaften jetzt einfach auch sagen, also die Generation hat wirklich sehr viel mitgemacht. Das hat eine Weile gebraucht, bis man das so klar gesehen hat, weil die ja auch erstaunlich resilient war und immer noch ist.
Da müsste man dann auch vielleicht überlegen, ob man die Impfreihenfolge ändert.
Ja.
Die Impffähigkeit.
Also jedenfalls muss man überhaupt mal Impfungen kriegen, die man verimpfen kann in der Gruppe. Ja.
Da wir nur noch 5 Minuten haben, ich würde ganz gerne noch mal auch auf die Proteste kommen. Heute gab es Demonstrationen hier auch am Bundestag, mehrere tausend Menschen, die protestiert haben gegen dieses Notgesetz. Auch Politiker der AfD waren dabei, die auch gegen das Gesetz gestimmt haben, genau wie die FDP. Herr Ullmann, wie sagen Sie, soll man damit umgehen mit den Protesten?
Zunächst einmal ist Demonstrationsrecht auch in unserem Land existent. Das darf man jetzt nicht in Frage stellen. Egal, ob man das gutheißen mag oder nicht gutheißen mag. Das ist ein Bürgerrecht, den wir hier in unserem Land haben und Gott sei Dank auch haben. Es muss natürlich aber in einer Pandemiesituation die Hygieneregeln eingehalten werden. Wenn diese nicht eingehalten werden, verstehe ich auch keinen Spaß mehr. Dann müssen natürlich solche Demonstrationen grundsätzlich verboten werden. Aber eine Demonstration zu verurteilen, finde ich verkehrt. Diese Kraft haben wir als mit unserem Land, dass wir als demokratisches Land haben, dass wir durchaus diese Demonstration auch ertragen können.
Und Herr Rüddel, inwieweit muss man dann auch, so wie es heute in der Debatte war, ja mit der AfD darüber streiten? Oder ist das ein Punkt, wo Sie sagen, diese Art der Demonstration, die Argumentation der AfD, da müssen wir uns vor allen Dingen von abgrenzen?
Also ich denke, es geht der AfD nicht um Lösungen, sondern nur darum, also Protest zu organisieren gegen auch unsere demokratischen Regeln. Deshalb glaube ich, das müssen wir aushalten, müssen da gegenhalten mit guten Argumenten. Aber deshalb glaube ich, mit der Perspektive, dass wir die Impfungen, dass im Sommer jeder seine Impfchance bekommen hat. Und das ist ja auch jetzt in dem Infektionsschutzgesetz geregelt, dass also es Verordnungen geben soll, dass Geimpfte mit Getesteten gleichgestellt werden und dann also neue Freiheiten bekommen, dass das auch dazu führen wird, die Akzeptanz zu steigern, auch die Menschen im Grunde dafür durch neue Freiheiten zu belohnen, was sie alles ausgehalten haben in den zurückliegenden Wochen und Monaten.
Sie wollten noch kurz dazu sagen.
Ja, gleich noch mal einen Punkt zur AfD. Heute auch im Bundestag. Es war ja nicht nur die FDP, die ja gegen dieses Gesetz gestimmt haben. Auch die Linken haben dagegen gestimmt und die Grünen haben sich enthalten. Im Gegensatz zur AfD haben alle anderen Parteien Änderungsanträge eingebracht. Wir haben konstruktive Arbeit auch geleistet und auch entsprechend Änderungsanträge auch abstimmen lassen und auch im Gesundheitsausschuss diskutiert. Die AfD hat Wochenendpause gemacht und sich nicht daran beteiligt. Und das ist, glaube ich, die wesentlichen Unterschiede. Und da würde ich auch meinem Kollegen hier zustimmen. Die AfD gilt eher als Protestpartei als eine konstruktive Oppositionspartei.
Brücker, Sie wollten, glaube ich, noch was dazu.
Aber Herr Rüddel, mal eine kleine Anmerkung. Es geht hier nicht um neue Freiheiten hier. Es geht um meine grundgesetzlich verbrieften Freiheiten, die mir der Staat vorübergehend weggenommen hat, wenn man das mal so sagen will.
Stimme Ihnen vollumfänglich.
Das sind also nicht neue Freiheiten. Und warum ein geimpftes Paar natürlich nicht nach 22 Uhr spazieren gehen sollte, ist denn eben natürlich schwierig zu begründen, weil es hier nicht um neue Freiheiten geht. Und wie hat es ein Verfassungsrechtler in der Expertenanhörung gesagt, die gibt es eben schon, diese Expertenanhörung, und die waren übrigens mehrheitlich alle gegen diese Ausgangsbeschränkungen, hat eben gesagt, wir sind hier nicht in einer Notstandsgesetzgebung, so wichtig der Gesundheitsschutz ist, dann muss diese Maßnahme diesem Gesundheitsschutz aber auch wirklich dienen. Und solange das nicht bewiesen ist, kann ich einem geimpften Paar nicht verbieten, vor die Tür zu gehen. Also es geht hier nicht um neue Freiheiten.
Das ist klar.
Also,
ich ersetze neu durch altgewohnt.
Okay, ganz kurz zum Schluss noch, Frau Büchs, jetzt aus der Sicht des Ethikrates, ist es richtig, wenn Geimpfte dann besondere Rechte erhalten? Und sollte das schnell passieren?
Das sind ja keine besonderen Rechte, da werden Freiheitsbeschränkungen aufgehoben. Also da bin ich ganz
ich meinte andere Rechte als die.
Wir haben schon vom Ethikrat gesagt, je sicherer man weiß, dass jemand nicht mehr ansteckend ist, desto weniger kann man diese Freiheitsbeschränkung aufrechterhalten. Man muss sich nur klar machen, wir sind in der dritten Welle und man muss das ja auch umsetzen können. Und wir sind eben kein Polizeistaat, wo man dann sozusagen die Impfpässe anfängt zu kontrollieren auf der Straße. Also ich glaube, solange es im Moment noch so schlecht aussieht, wäre es klug, so eine Gleichstellung von Getesteten und Geimpften schon vorzudenken und das Aufheben der ganz harten Geschichten ebenfalls, wenn das tatsächlich von der Infektiosität her geht, aber maßvoll und vielleicht jetzt nicht nächste Woche.
Doch, das werden wir nächste Woche diskutieren. Aber die Entscheidungen werden dann später
diskutieren, angesetzt.
Wir bereiten uns vor.
Und dann werden wir wieder eine Phoenix-Runde ganz das bestimmt zu diesem Thema machen. Wir sind jetzt aber am Ende der Sendezeit. Vielen Dank, Frau Bürgs, vielen Dank, Herr Bröker, Herr Rüttel und Frau Ullmann für diese Diskussion, die sicherlich nicht die letzte zum Thema Corona ist. Morgen schauen wir aber mal ins Ausland, nämlich in die Ukraine, der Fall Nawalny. Wir fragen, wie reagiert der Westen auf das, was dort passiert in der Ukraine und auch in Russland. Morgen also um 18 Uhr dann schon. Dann können Sie es nämlich auch dann bei YouTube und Twitter sehen und auch bei die Podcasts gibt es auch. Diese Phoenix-Runde können Sie nämlich auch bei Spotify als Podcast hören. Also schön, wenn Sie dabei sind. Bis dann. Tschüss.